Wollen wir uns dem Zeugnis des Wortes Gottes zuwenden? Dazu möchte ich euch bitten und einladen, mit mir den 1. Johannesbrief aufzuschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 14 bis 21 wollen wir noch einmal oder wieder lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 14 und folgende. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch von den Götzen. Das ist der Text, das sind die letzten Verse in diesem Brief. Das ist der letzte Test in diesem Brief, der uns Gewissheit über das ewige Leben, die Teilhabe am ewigen Leben, die Gewissheit der Vergebung der Sünden zusprechen soll. Johannes fasst es noch einmal zusammen in diesen Versen und möchte es noch einmal festmachen. Nochmal in diesem Bild der Schraube, er zieht nochmal die Schraube fest an und er will, dass die Kinder Gottes wissen, dass sie ewiges Leben haben. Dieses Wörtchen Wissen taucht hier in diesen Versen mehrmals auf. Wenn wir den 13. Vers mitnehmen, der ja wie eine Überschrift über diese Verse steht, da taucht das mehr und mehr auf, dass er immer wieder darüber redet, wir wissen, wir wissen, wir wissen. Wenn wir das Wort Zuversicht noch mit hineinnehmen aus Vers 14, also es ist oft, ich möchte euch das noch mal kurz zeigen, schaut mal in Vers 13 heißt es, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Dann Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir erbeten haben, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. In Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Merkt ihr, immer und immer und immer wieder geht es um das Wissen. Das ist die Botschaft des ganzen Briefes gewesen. Das ist das Anliegen des Johannes gewesen. Er möchte, dass Kinder Gottes wissen, dass sie Gewissheit haben, dass sie die Wahrheit kennen und wissen, was der Gottes Wille für sie ist. Warum ist das so wichtig? Weil aus dieser Gewissheit, aus diesem Wissen, was der Wille Gottes ist, letztendlich für uns auch der Friede geschenkt ist oder für uns der Friede in unseren Herzen uns gegeben wird, der diese völlige, vollkommene Friede über diese Gewissheit. Und das ist das Anliegen, das war das Ziel von dem Apostel Johannes, als er diesen Brief schrieb. Am Ende, nachdem er letztendlich aber schon die ganze Wahrheit offenbart hat über den Willen Gottes, wendet er in einer guten Art und Weise dieses Wissen an. Und er zeigt, warum für die Kinder Gottes es ist gut und wichtig ist, diese Gewissheit zu haben. Eine Gewissheit, über die wirklich viel gestritten wird, ob man überhaupt die Gewissheit haben kann, ob man die Gewissheit haben darf. Von der Schrift, und ihr könnt es prüfen, und ich bin mir sicher, ihr habt es schon getan. Die Schrift lehrt eindeutig, dass wir wissen, nicht nur können auch, sondern sollen. Und Johannes zeigt ein Aspekt, und das ist nicht der letzte, aber ein Aspekt, der für uns wichtig ist. Und das betrifft eben das Glaubensleben. Etwas, was für unser Glaubensleben sehr entscheidend ist und sehr wichtig ist, auch was der Wille Gottes für uns ist, dass wir beten und dass wir alle Zeit beten und dass wir viel beten und im Gebet nicht aufhören. Das Gebet ist der Schlüssel zum Überwinden dieser Welt. Das Gebet ist der Schlüssel zu den Schleusen des Segens des Himmels. Da hat der Herr uns etwas gegeben, das ich, das wahrscheinlich die meisten von euch darin immer einen Mangel empfinden werden, dass wir es nicht gut genug tun. Und das ist immer das Erstaunliche und das ist eigentlich ein Paradox. uns wird es etwas geschenkt, von dem Herrn gegeben, mit Verheißungen verknüpft, und dass wir eigentlich so selten oder viel zu selten eigentlich in Anspruch nehmen. Eigentlich schade, obwohl darin so viel Verheißung, so viel Segen steckt. Und hier haben wir etwas von dem Segen. Und Johannes sagt, wenn wir bitten, dann wird uns gegeben. Wir kennen dieses Zeugnis der Schrift von unserem Herrn Jesus selbst. Er sagt, wenn wir bitten, wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und die Schrift fordert uns auf, bittet, 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 und es wird euch gegeben werden. Der Herr möchte erbeten werden. Das ist etwas, was ich in meinem Glaubensleben lernen musste. Und ich habe Vertrauen zum Herrn. Ich habe Vertrauen, dass er mein Leben kennt. Ich habe Vertrauen, dass er mich kennt, meine Umstände kennt und dass er besser weiß, was ich brauche als ich. Dieses Vertrauen. Und man kann leicht auch aber in diesem Vertrauen im Gebet dann faul werden. Wenn ich sage, der Herr weiß eh besser, warum soll ich ihn bitten? Er wird mir einfach das geben. Aber der Herr will erbeten werden. Er weiß, was ich brauche, aber er will, dass ich auch darum bitte. Er möchte, dass ich zu ihm komme. Denn allein aus der Beziehung heraus, aus der Abhängigkeit heraus, allein wegen dem Aspekt der Gemeinschaft ist Gebet unerlässlich. Der Herr möchte, dass wir zu ihm hinkommen und sagen, bitte gib. Und er gibt gerne und ohne Murren, ohne Vorwürfe. Die Schrift gibt dieses Zeugnis. Er gibt gerne, aber wir sollen auch kommen und diese Dinge auch nicht für selbstverständlich nehmen. Die Dinge nicht für selbstverständlich nehmen. Das ehrt den Herrn nicht, wenn wir die Dinge für selbstverständlich nehmen. Natürlich sorgt er für uns, natürlich wird er mir das geben, natürlich sind wir Kinder Gottes und es ist auch selbstverständlich, dass er uns vergibt. Nein, der Herr will erbeten werden. Und wenn wir in dieser Art und Weise zu ihm kommen, geben wir die Ehre. Johannes bringt es also und nimmt ein Beispiel unseres Glaubenslebens, einen sehr wichtigen Aspekt unseres Glaubenslebens und zeigt, welche Auswirkungen Gewissheit auf diesen Aspekt des Glaubenslebens hat, nämlich aufs Gebet. Und er zeigt nicht nur, welche Auswirkungen es auf unser Gebet hat, er zeigt auch, warum es grundsätzlich und oder fundamental wichtig ist, dass wir Gewissheit haben. Die Schrift macht deutlich an dieser Stelle, dass der Segen und der Empfang des Erbetenen damit verknüpft ist, ob wir Gewissheit haben oder nicht. So, die Schrift sagt, wenn wir Gott bitten, dann sollen wir niemals im Zweifeln kommen. Dadurch ehren wir Gott nicht. Wir sollen niemals in Furcht kommen, dadurch ehren wir Gott nicht. Wir sollen nicht in Ungewissheit zu ihm kommen, dadurch ehren wir nicht. Und die Schrift sagt im im Jakobusbrief Kapitel 1, dass wenn wir im Zweifel kommen, wir gar nicht damit rechnen brauchen, dass er uns gibt. Ein solcher Mensch bezeichnet die Schrift als einen wankelmütigen, als einen unbeständigen Mensch, hin und her getrieben von allen Umständen des Lebens. Er sagt, der braucht nicht erwarten. Die Schrift fordert uns auf, mit Gewissheit, mit Zuversicht zu kommen vor den Thron der Gnade. Und diese Gewissheit und diese Zuversicht resultiert eben aus dem Wissen, ich bin angenommen, ich bin von Gott angenommen, ich darf ihm nahen, er hört mich. Darum beginnt Johannes in Vers 14 diesen Test und sagt, und dies ist die Zuversicht. Das ist die Gewissheit, die ich habe. Oder Freimut kann man es übersetzen. Eine Schwester kam nach der Predigt letztes Mal zu mir und sagte, im Englischen steht, das ist das Selbstvertrauen. Das ist gar nicht schlecht, richtig bei dir auch? Ja, das ist das Selbstvertrauen. Also wir kommen mit Selbstvertrauen von dem Herrn. Ich spreche das englische Wort jetzt, glaube ich, nicht aus, weil ich weiß nicht, ob das dann richtig gut klingt. Aber der Punkt ist, es drückt es aus, das heißt, ich komme und ich weiß, also ich komme da nicht her und sage, bin unsicher, kann ich es, bekomme ich es, schaffe ich es, vor Gott zu treten. Nein, ich komme mit Selbstvertrauen, so mit Brust nach vorne, ich weiß das, ich habe keine Angst da. Wie kann man mit so einem Selbstvertrauen vor Gott treten, von dem himmlischen Gott, von dem ewigen Gott, von dem heiligen Gott, von dem Vater, wie kann ich mit Selbstvertrauen zu ihm treten, wenn ich bestimmte Dinge weiß, und zwar welche? Ich weiß, ich bin angenommen. Ich weiß, er hört mich. Wie kann ich das wissen? Ich weiß, meine Sünden, die mir absolut bewusst sind, sind mir vergeben. Ich weiß das. Ich weiß, ich habe einen Beistand bei dem Vater, der mich vertritt. Für alle meine Schuld und alle meine Sünden tritt er ein. Ich weiß, ich habe einen Rechtsanwalt im Himmel. Ich weiß, ich kenne die Vergebung meiner Schuld. Und ich weiß, Gott liebt mich. Ich bin sein Kind. All diese Wahrheiten haben wir in jetzt fast drei Jahre, die haben wir studiert. Wir haben dies uns aus der Schrift gehoben und haben uns all, und nicht nur im ersten Johannesbrief, an so vielen biblischen Stellen haben wir diese Wahrheit kennengelernt und gesehen. Wir sind in Jesus Christus geliebt, wir sind angenommen, unsere Schuld ist vergeben und das ist das Selbstbewusstsein, das ist das Selbstvertrauen. Nicht, dass wir selbstbewusst sind wegen uns, dass wir sagen, ich weiß, ich kriege das hin. Nein, nein, unser Selbstvertrauen, es liegt nicht in uns, sondern in Christus. Deswegen, versteht ihr, wenn ich Selbstvertrauen sage, also wir haben nicht Vertrauen zu uns wegen unserer Werke, sondern wir haben ein Selbstbewusstsein vor dem Herrn. Paulus spricht darüber, dass wir dass wir wissen, in welchem Stand wir stehen. Wir müssen in rechter Art und Weise uns sehen. Und ich bin mir sicher, dass viele Kinder Gottes da an diesem Punkt Mangel leiden. Nicht, also unberechtigterweise. Sie laufen im bildlichen Sinne gebückt, gebeugt und trauen sich, das Gesicht nicht zu erheben. So in Furcht und Zittern. Und das ist keine Haltung eines Kindes Gottes, das dem Herrn würdig ist. Ich verstehe in Schuld und Sünde beladen, mit Furcht von dem Herrn und Furcht von seinem Urteil mir gegenüber, dann würde ich auch mein Sicht senken. Das ist das, was wir im ersten Buch Mose haben, als Kain und Abel, als der Brudermord geschieht. Und dann heißt es, wenn die Sünde vor deiner Tür lauert, dann senkt sich das Gesicht. Und das Bild bedeutet, du hast keine Freimut, dein Gesicht zu erheben, zu mir zu schauen. Du kannst nicht mehr in die Augen schauen. Kain, du kannst mich nicht anschauen, richtig? Du kannst es nicht. Warum? Schuld ist da. Wenn Schuld da ist, können wir nicht in die Augen schauen, das geht nicht. Das merkt man dann, wenn Menschen mit einem reden, wenn etwas dazwischen steht. Man redet miteinander und man guckt überall, nur nicht in die Augen. Ja? Guck dahin, auf die Füße, in den Himmel, an einem vorbei. Und dann, aber wenn zwischen uns nichts ist, da können wir uns in die Augen schauen und uns freuen. Da ist nichts. Aber wenn was da ist, man spürt das, oder? Man merkt das. Man hält den Blick nicht lange aus. Man kann Gott nicht nahen. Man kann ihn nicht vor ihm stehen und diesen Blick standhalten, seinen heiligen Blick, im Licht seines Angesichts zu treten. Und der durchschaut ja uns, oder? Er sieht ja alles. Man kann nicht vor ihm stehen, es sei denn, man weiß, da ist nichts. Das ist doch herrlich. Ich weiß, da ist nichts, womit ich jetzt als schuldig dastehen würde. Da ist nichts, womit er mich anklagen würde. Da ist nichts, warum ich verwerfen würde. Wie kann ich das wissen? In Jesus Christus. Das ist unser Glaube. Das haben wir bezeugt. Das ist, was wir glauben. Das ist, was wir bekennen. In Jesus Christus darf ich Gott nahen. Und das ist wichtig fürs Gebet. Und Johannes sagt, woran kann ich merken, dass ich ein Kind Gottes bin? Woran kann ich merken? Wie kann ich wissen, dass ich weiß, dass ich Gewissheit habe? Und wie betest du? Schau dein Glaubensleben an. Schau, wie du trittst du mit Freimütigkeit vor seinem Thron der Gnade? Trittst du mit erhobenem Angesicht vor ihm oder mit gebeugtem, mit gesenktem Haupt? Das ist, was du für dich selbst beantworten kannst. Weißt du kannst von dem Herrn kommen. Die Schrift sagt, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Und das ist, was wir letzten Sonntag uns angeschaut haben. Das Erste, was wir wissen in Bezug aufs Gebet, wir wissen, wir sind angenommen. Wir sind angenommen. Das ist die Freimütigkeit, die wir haben. Wir sind angenommen in Christus Jesus. Also darf ich kommen. Ich bin eingeladen zu kommen. Das finde ich das schönes Bild, zum Tisch des Herrn zu kommen. Wir sind eingeladen. Wir dürfen zu ihm nahen. Wir können ihm nahen. Und uns aufgrund des Blutes Jesu Christi sind wir angenommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Johannes geht weiter und das ist Vers 15 und das schauen wir heute miteinander an. Nicht nur wir sind angenommen und dürfen ihn nahen, sondern auch unsere Gebete sind angenommen. Was mindestens genauso herrlich ist und nicht nur herrlich, was eigentlich die Grundlage oder andersrum, die Grundlage für das Gebet ist, ich weiß, ich bin angenommen. Wenn ich weiß, ich bin angenommen und jetzt geht Johannes weiter und sagt, dann weiß ich auch, meine Gebete werden erhört. Nein, er sagt sogar, die sind schon erhört. Obwohl sie noch nicht in meinem Leben manifestiert haben, obwohl ich vielleicht noch die Frucht nicht sehe oder die Gabe nicht sofort in meinen Händen halte. Aber er sagt, wenn ich weiß, dass ich von Gott angenommen bin, in Jesus Christus Vergebung habe und der Vater mich hört, dann weiß ich auch, dass der Vater mir gibt. Denn der Herr, und das ist eine Verheißung, wenn er seine Kinder hört, dann sagt die Schrift, dann gibt er seinen Kindern. Das ist, Und dieses Zeugnis hat Jesus Christus immer und immer und immer wieder seinen Jüngern weitergegeben und auch beigebracht und sagt, selbst die schlechten Väter und selbst die schlechten Herren, wenn man sie nun lang genug nervt, irgendwann mal geben sie es doch, oder? Und sagen, lass mich in Ruhe, dann hast du es halt und fertig. Sagt, selbst die, die nicht mal das Herz unseres himmlischen Vaters haben, die geben irgendwann mal. Aber sagt, wir haben nicht einen schlechten Vater, wir haben auch nicht einen schlechten Herrn, der einfach uns loswerden möchte. Sagt, okay, dann gebe ich es, dann gib mal Ruhe. Sondern er ist ein liebender Vater, der gerne gibt, ohne Muren oder ohne Anklage, ohne, ja, warum schon wieder? Und du warst doch erst gestern da. Er gibt gerne. Und das ist diese Grundlage. Wenn er gerne gibt, sagt uns die Schrift, gib uns das Zeugnis, dann können wir, nein, dann sollen wir auch im Glauben als erhalten erachten. Darum geht's. Liebe Geschwister, ich hoffe, ihr begreift und ihr spürt's ab, wie wichtig Gewissheit ist. Nochmal, es ist kein theoretisches theologisches Konstrukt, über das die Kirchenväter sich gestritten haben, kann man sicher wissen, kann man Heil verlieren, kann man nicht Heil verlieren. Wir sind nicht auf dieser Ebene und wir wollen uns auch nicht auf dieser Ebene uns damit beschäftigen, rein akademisch. Oder wer hat bessere Argumente dafür, wer hat bessere Argumente. Es ist rein praktisch. Diese Wahrheit ist höchst praktisch, die hat Auswirkungen auf dein Gebetsleben. Und die Schrift sagt, willst du, dass Gott dich hört, dann musst du mit Gewissheit kommen. Du musst glauben, dass er ein Belohner ist, denen, die ihm nahen, die ihm im Glauben nahen. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, er gibt mir. Wenn ich weiß, ich nehme diese Dinge in an. Also geht es hier darum, wiederum ums Wissen. Vers 15 noch einmal. Und wenn, das ist die Voraussetzung, und wenn wir wissen, dass er uns hört, das ist es. Wenn wir es wissen, ich frage dich nochmal, weißt du, dass er dich hört? Wir reden nicht von einem akustischen Phänomen. Der Gott hört alle. Er hört alle. Aber er erhört nicht alle. Liebe Geschwister, ich möchte nochmal an diesem Punkt stellen. Gott ist nicht verpflichtet, jedes Gebet auf dieser Welt zu erhören. Auch wenn manche das meinen. Und auch manche ihm das vorwerfen. Ich habe doch gebetet und er hat nicht getan. Ich habe doch gebetet und er hat nicht erhört. Menschen beten dann, wenn sie in Not kommen. Vorher haben sie mit dem nichts zu tun gehabt, wollen sie auch mit dem nichts zu tun haben, leben ihr Leben. Dann kommt Not, dann kommen Katastrophen, dann kommen Schwierigkeiten. Okay, jetzt kommen sie an ihre Grenzen, beziehungsweise können nichts mehr tun und dann rufen sie ihn an. Und dann aber erwarten sie, dass er hört. Gläubige wie Ungläubige. Sie erwarten, dass Gott dann gibt. Und das Erstaunliche ist, wisst ihr was, dass er auch ab und zu gibt, sogar den Ungläubigen. Er macht's. Er gibt sogar da. Aber ist er dazu verpflichtet? Nein. Wenn er das gibt, dann ist es pure Gnade, die er allen Menschen erweist. Denn Gott ist ein Retter aller Menschen, lesen wir aus dem Timotheusbrief, besonders aber der Gläubigen. Das heißt, er rettet im allgemeinen Sinne jeden Menschen, jeden Tag, jeden Menschen, jeden Tag rettet er. Dass ein Ungläubiger aufsteht, lebt, atmen, essen kann, dass diese Erde sich noch dreht, dass kein Stern auf diese Welt gefallen ist, dass Corona uns nicht ausgemerzt hatte oder irgendeine andere Pandemie oder irgendein anderer Virus oder. Es gibt so viele Gründe, dass noch keiner die Atombomben gezündet hat und. Haben wir allein Gott zu verdanken, dass er das Böse in dieser Welt zurückhält? Denn das Böse ist da, die gefallene Schöpfung ist da. Und würde Gott nur etwas von seiner Hand zurückziehen, von seiner rettenden und bewahrenden Hand, würde die ganze Menschheit in einem Nu ausgerottet sein. Sie wird sich selbst zerstören, sie wird sich selbst vernichten, wenn Gott es nicht bewahren würde, wenn er nicht zurückhalten würde. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, wo ist Gott? Warum lässt er es zu? Warum macht er das? Nein, es ist das Böse. Denn die ganze Welt liegt im Bösen. Vers 19, lest nochmal. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das ist der Fakt. So ist die Welt. Und dass überhaupt die Welt trotzdem noch funktioniert, auch wenn sie ins Straucheln kommt, auch wenn sie in Ungleichgewicht kommt, haben wir nur einen Grund zu verdanken. Gott ist ein Rettergott. Ist er dazu verpflichtet? Nochmal, nein. Aber, und das ist jetzt... Er hat sich verpflichtet, nicht wir haben ihn dazu verpflichtet, er hat sich verpflichtet, auf seine Kinder zu hören. Er hat sich verpflichtet, seinen Kindern zu geben, wenn sie ihn bitten. Er hat es verheißen, versprochen und er lügt nicht, er ändert sein Wort nicht. Er hat gesagt, wenn ihr mich bittet, ich werde euch geben. Das ist ein Versprechen und er lügt nicht. Er hat sich dazu verpflichtet, jedem Kind Gottes das zu geben, was er möchte. Jetzt sagt die Schrift, unsere Gebete sind angenommen. Nicht nur wir sind angenommen, sondern auch unsere Gebete sind angenommen. Das ist Vers 15. Und das ist etwas, was wir im glauben müssen. Das ist etwas, was wir wissen müssen. Letztendlich ist das etwas genau, was der Glaube ist. Hier steht geschrieben und ich glaube, was da geschrieben ist. Übrigens, aus diesem Wissen entsteht die Hoffnung. Und wir kennen und die Definition unseres Glaubens, oder? Wir kennen die Definition unserer Hoffnung. Ist das, was wir glauben, ist das, was wir hoffen, etwas, was wir schon in der Hand haben? Ist es etwas, was wir sehen? Liebe Geschwister, sonst wäre es ja nicht Glaube und sonst wäre es keine Hoffnung. Aber wir leben aus Glauben, auf Hoffnung hin. Darf ich euch noch kurz an diese Wahrheit erinnern, Römerbrief Kapitel 8 aufzuschlagen? Mit mir Römerbrief Kapitel 8. Jedem Kind Gottes gut bekannte Verse, gut bekannter Abschnitt. Römer Kapitel 8, ab Vers 24. In dem Zusammenhang spricht Paulus über Seufzen in dieser Welt, über Seufzen der Schöpfung, unsere Seufzen und die Wirkung Gottes an uns und im und durch den Geist. Und dann sagt er in Vers 24, denn auf Hoffnung hin seid ihr gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das ist die Definition, liebe Geschwister, deine und meine Rettung. Wir wurden alle auf Hoffnung hin gerettet. Wir bekennen und bezeugen, in Jesus Christus haben wir die Rettung, richtig? Aber uns ist es uns bewusst, dass die Rettung erst begonnen hat. So, Jesus hat begonnen, in und durch seine Erlösung dich und mich zu retten. Deine und meine Rettung ist noch nicht fertig. Denn es geht ja nicht nur, dass mir die Sünden vergeben sind. Wir leben noch in dieser Welt, oder? Und wir sündigen noch in dieser Welt, und zwar in unserem sündigen Leib. Und die Rettung wird erst dann vollendet sein, wenn der Herr auch den Leib der Sünde abtut. Das heißt, wenn er das tut, dass nicht nur das, was er innerlich an uns getan hat, reinigt und heiligt und neu macht, siehe neue Schöpfung geworden, eine neue Kreatur, sondern wenn auch die alte Schöpfung verwandelt und das Sichtbare in das Unsichtbare, das heißt, dass das Irdische in das Himmlische verwandelt wird, 1. Korinther Kapitel 15, dann ist der Tod verschlungen, dann ist der Sieg vollkommen, dann ist unsere Rettung fertig. Das heißt, du und ich, wir sind mitten in dem Prozess der Rettung. Er hat es begonnen, dich und mich zu retten. Von der Stellung sind wir gerechtfertigt. Von der Stellung sind wir gerettet. Das heißt, es ist Fakt. Aber jetzt kommt es. Siehst du das? Spürst du das? Erlebst du es jeden Tag? Von Sieg zu Sieg? Merkst du neue Schöpfung und die alte juckt dich gar nicht, interessiert dich nicht, du spürst sie nicht, du merkst sie nicht. Sag, natürlich ist hier alles neu geworden. Alles neu geworden. Das ist nicht unsere Realität, oder? Liebe Geschwister, genau das ist der Punkt, warum so viele zweifeln. Warum wir sagen, ja, wo sehe ich das Neue? Es ist ja noch nicht da. Oder mir ist vergeben, ich habe neue Gesinnung, neues Herz, aber ich merke und ich spüre und ich sehe, ich kämpfe permanent noch mit dem Alten. Wisst ihr, was die Schrift sagt? Diese Rettung ist auf Glauben hin. Diese Rettung ist auf Hoffnung hin. Welche Hoffnung? Er wird es vollenden. Er wird alles neu machen. Er wird mich vollenden und wird mich ans Ziel bringen. Er wird das, was er mir angezahlt hat, als Unterpfand, den Geist Gottes gegeben hat. Das, was er mir versprochen hat, mich nämlich völlig durch und durch, ohne Runzel, ohne Fehler und ohne Tadel vor ihn darzustellen. Er wird es vollenden. Dieses ist mein Glaube. Das ist meine Hoffnung. Darauf schauen wir. Und Paulus, die Schrift lehrt uns und sagt, Paulus lehrt uns und sagt, diese Hoffnung übrigens, lässt nicht zuschanden werden. Das heißt, wir werden dadurch nicht enttäuscht. Kennt ihr das in Kapitel 5 im Römerbrief? Noch ein bisschen zurück. Vers 2. Denn Vers 1 nehme ich mit. Römer Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch im Glauben im Glauben auch den Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Schaut mal, das ist das. Im Glauben haben wir Zugang zu dieser Gnade. Wir können von dem Vater treten. Wir wissen, die Sünden sind uns vergeben. Und dann sagt er, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist unser Ruhm. Wir rühmen uns der Hoffnung. Wir rühmen uns noch nicht der Realität. Wir rühmen uns der Hoffnung. Das ist unser Ruhm. Darauf, es wird passieren. Er hat es versprochen, es wird passieren. Dann sagt er ab Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Da wir wissen, dass Bedrängnisse Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So, der Geist Gottes gibt uns dieses Zeugnis. Wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Wir wissen, wir sind auf Hoffnung hingerettet. Und wir gehen durch die Schwierigkeiten, durch die Bedrängnisse, durch all das. Wir wissen, wir werden aber vollendet werden. Und das, wir werden nicht enttäuscht werden. Jetzt, liebe Geschwister, und das ist der Punkt in Bezug auf diese Rettung. Wir wissen, dass es so ist. Nicht, weil wir es fühlen immer. Nicht, weil wir es spüren. Nochmal, wir wissen, es steht geschrieben, wir wissen das. Darauf stehen wir, das glauben wir, darauf hoffen wir. Und jetzt, in dieser Weise, das, was wir von ihm erbeten haben, dieses ewige Leben, haben wir. Haben jetzt schon. Und ich bin mir sicher, dass es der Hauptgedanke und dass der Hauptfokus darauf liegt, nämlich das ist der Wille Gottes, dass wir nicht verloren gehen. Und wenn die Schrift sagt, wenn wir das erbeten haben von ihm, dann sollen wir schon ihm Danke sagen, dann sollen wir nämlich schon glauben, dass wir das Erbetene schon jetzt haben. Wenn wir zu ihm gegangen sind und sagen, Herr, schenke uns neues Leben, dann sagt die Schrift, dann hast du es gebeten. Dann sollst du auch so dein Leben, als ob du es schon hast. Nicht, dass du es noch nicht hast in dieser Weise. Wir wissen, das Leben haben wir im Punkt, aber es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig. Darum geht es. Es ist ein herrliches Zugeständnis, das wir haben. Wir sollen um diese Dinge, um die Rettung Gottes für uns bitten. Und er wird uns geben. Er wird uns diese Dinge geben. Darf ich euch bitten, Markus aufzuschlagen, Markus Evangelium, Kapitel 11. In dem Zusammenhang sind wir bei der Tempelreinigung, Jesus zieht nach Jerusalem ein. Das ungläubige Volk will Jesus krönen aus falschen Motiven. Jesus lässt sich nicht krönen, weil seine Krönung im Himmel stattfindet, haben wir am Karfreitag, sage ich, haben wir jetzt am Donnerstag was. Donnerstag darüber nachgedacht, da fand die Krönung statt. Und nachdem Jesus in den Tempel hinausgegangen ist, wieder hinausgegangen ist, diese Begebenheit haben wir uns angeschaut, als wir das Markus-Evangelium studiert haben, passiert Folgendes mit diesem Feigenbaum. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ab Vers 20, Markus Kapitel 11, ab Vers 20. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt, von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Warum Jesus ihn verflucht hat, warum er verdorrt ist, all das könnt ihr gerne nachhören, nachschauen, es gibt Aufnahmen dafür. Ab Vers 22, und Jesus antwortete und spricht zu ihm, habt Glauben an Gott. Also jetzt gebraucht er diese Situation, um den Jüngern etwas beizubringen, und zwar eine Lektion des Glaubens. Was ist wichtig? Also habt Glauben an Gott. Warum? Wer macht das? Jesus hat gebeten, hat das gesagt und es geschieht. Und die wundern sich, wie geht sowas? Und er sagt, habt Glauben an Gott. Schaut mal, an wen sollen sie nicht glauben? An sich. Nicht an ihr Gebet, nicht an ihre Ernsthaftigkeit, nicht an ihren Willen. Ich muss nur genug glauben. Diese Stellen und diese Wahrheit übrigens des Gebets, dass wenn wir bitten, Gott gibt, so falsch verstanden und so missbraucht. Du musst nur genug glauben und dann wird Gott dir geben. Nur du glaubst nicht genug, darum kriegst du es nicht. Du wirst nicht gesund, du wirst nicht reich, du wirst nicht erfolgreich, du wirst nicht schön. Du glaubst halt nicht daran. Du musst es nur glauben. Also letztendlich ist das Einbildung. Aber das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Wir glauben weder an uns, nach unserer Fähigkeit, noch an die Sache selbst. Wir reden uns nicht ein, okay, verflucht, 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 sondern wir glauben an Gott. Das ist das Erste. Und ihr kennt es alle, nicht der Glaube versetzt Berge, sondern Gott versetzt Berge. Das ist der Punkt. Nicht der Glaube versetzt Berge. Die Schrift lehrt aber, der Gott, unser Herr, ist so mächtig, dass ein Glaube eines Senfkorns an diesen mächtigen Gott schon reicht, um Berge zu versetzen. Das heißt, wenn wir nur etwas, also das Kleinste damals als Saat, das Kleinste, wenn wir diesen Glauben hätten, das heißt, wenn wir in dieser Art und Weise Gott erkennen würden, wer er ist, wenn wir in diesem Kleinsten begreifen würden, also auf diese kleinste Art und Weise begreifen würden, was er tut, zu was sein Wille ist, wenn wir ihn kennen würden, nur in der Form eines Senfkorns, das heißt, wenn unser Glaube an ihn so klein wären, reicht dieser Glaube aus, solche Berge zu versetzen. Denn Gott versetzt Berge. Überleg mal, wie viel würde uns geschenkt werden, wenn wir nicht im Zweifeln, sondern im Glauben größer als ein Senfkorn bitten würden. Aber das können wir nur, wenn wir ihn kennen. Nur wenn wir ihn kennen, glauben wir. Wenn wir ihn nicht glauben, dann kennen wir ihn nicht. Dann haben wir kein Vertrauen, haben wir keine Zuversicht. Wir müssen Dinge wissen über den Herrn. Also sagt Jesus, habt Glauben an Gott. Vers 23, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen. Was ist das Problem? Zweifel. Das ist das Problem, Zweifel im Herzen. Keine Zuversicht, keine Gewissheit. Ja, ich würde auch gern so beten können wie Jesus. Ich würde gern auch, dass die Berge sich versetzen. Und wir haben alle unsere Berge, gell? Alle unsere Berge, von denen wir stehen und nicht schaffen, sie beiseite zu schaffen. Und jeden Tag versuchen, so ein Steinchen mal weg, mal weg. Und die Dinger werden nicht kleiner. Und man ist irgendwann mal frustriert und müde. Im Gegenteil, das Gefühl, die wachsen. Und Jesus sagt, das Problem ist, oder er sagt, was ist wichtig? Glaube an Gott, das ist das Erste. Zweitens, kein Zweifel an Gott. Kein Zweifel an den Herrn im Herzen, dass es geschieht. Dann sagt er Vers 24, darum sage ich euch, alles, jetzt schaut mal, alles habe ich mir unterstrichen. Das ist schon irgendwie radikal, gell? Es steht alles. Was ist alles? Was schließt alles nicht ein? Steht doch alles. Da steht alles, um was ihr auch bittet, betet und bittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und so wird es euch werden. Das ist eine Verheißung, oder? Glaubt an Gott, zweifelt nicht. Bittet im Gebet. Übrigens, Gebet, versteht ihr, das ist wichtig. Nicht nur glaubt, dass ihr es habt. Deswegen sage ich, Gott will er beten. Nicht einfach nur glauben, ihr es habt, dann kriegt ihr es. Bittet im Gebet. Und dann wird es euch werden, und zwar alles. Das ist schon gewaltig. Das ist, was ich sage, wir Kinder Gottes kriegen einen Blankoscheck. Wir kriegen einen Blankoscheck vom Herrn. Und ihr könnt im Gebet dann alles einfügen. Gibt es aber Voraussetzungen dafür? Ganz, es gibt sie. Wir können nicht einfach eintragen und sagen, alles? Ja, vielen Dank. Danke Gott, ich schick's dir zu. Schaut mal, was Jesus in Vers 25 sagt. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, und wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretung vergebe. Hier fügt Jesus sofort eine Bedingung. Er sagt zwar alles, aber er sagt, wenn aber in eurem Herzen, wenn ihr es nicht im Glauben tut, und wenn etwas zwischen dir und deinem Bruder steht, wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, interessanterweise spricht er die Vergebung an. Wenn du in deinem Herzen die Vergebung nicht annimmst oder die Vergebung nicht zusprichst, wie erwartest du, dass Gott dir vergibt? Merkt ihr, es geht um die Gewissheit, es geht um die Herzenshaltung. Und jetzt ist spannend, um das zueinander, zu den Geschwistern, zu den Brüdern, meine Beziehung zu ihnen. Petrus sagt zum Beispiel, wir Männer, wir brauchen nicht glauben, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir mit unseren Frauen nicht im Klaren sind, dass er ein Streit ist, wenn wir mit denen nicht wie Gefäße umgehen, die zerbrechlich sind. Sagt der Herr, sagt der Schriftsteller, braucht ihr die Hände nicht erheben. Oder wenn er sagt zu den Männern, wenn ihr eure Hände erhebt im Zweifel, das ist keine Art. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, auf die wir achten müssen, die für unser Herz wichtig sind, wo Gott sagt, das sind meine Voraussetzungen. Geht mit mir zum ersten Johannesbrief. Schaut nur, was der Herr dort sagt. 1. Johannesbrief, Kapitel 5 nochmal, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Das ist, ich sage wirklich, wir haben einen Blankoscheck fürs Gebet. Aber wir können ihn nur einlösen, wenn das Konto gedeckt ist. Sonst kriegen wir ihn nicht. Was bedeutet das? Das heißt, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass der Herr auszahlt, wenn der Herr sagt, okay, gebe ich frei, dieses Gebet passt. Was ist die Voraussetzung zu? Nach seinem Willen. Nach seinem Willen. Liebe Geschwister, wenn wir alles bitten nach seinem Willen, dann sollen wir nicht nur sagen, oh, vielleicht wird es mir geben, sondern dann sollen wir auch damit rechnen. Liebe Geschwister, geschieht der Wille des Herrn, zweifelsohne, geschieht etwas nicht, was der Wille des Herrn nicht. Alles, was der Herr will, geschieht, weil er der Herr ist. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt überlegt euch mal, wie herrlich. Wenn wir seinen Willen kennen, dann sagt die Schrift, bitte um diesen Willen und es geschieht. Weil der Wille des Herrn geschieht. Der Wille des Herrn geschieht. Jetzt ist es wichtig zu begreifen, bitten Menschen nach dem Willen Gottes. Bitten Ungläubige nach dem Willen Gottes. Wie bitten sie? Sie bitten immer eigensüchtig. Sie bitten immer selbstsüchtig. Sie bitten, um ihre Begierden zu befriedigen. Sie bitten für sich selbst, niemals für den anderen. Das ist absolut selbstsüchtiges Verhalten. Ist das nach dem Willen Gottes? Sie bitten für sich selbst, für ihre Liebe zu sich selbst. Ich will Anerkennung, Bestätigung, Liebe, Zuneigung. Ich will Reichtum, ich will Gesundheit, ich will Rettung, ich will ich. Das ist ein Mensch. Aber ein Kind Gottes, der den Geist Gottes empfangen hat, ein Wiedergeborenes, er bekommt die Gesinnung Christi. Und was ist die Gesinnung Christi? Hat der Herr etwas aus Selbstsucht getan? Hat Jesus, als er den Vater gegeben hat, aus Selbstsucht gebeten? Hat er irgendein Gebet gesprochen und gesagt, Vater, bitte mach und das hier und das für mich und das kann doch gar nicht sein und ich hänge da am Kreuz und sie hassen mich, das ist ja bitte. Nein. Alles, was er bat, war warum? Zu welchem Zweck? Damit du und ich Rettung empfangen. Hat der Vater das erfüllt? Richtig. Erfüllt. Warum? Weil das alles im Willen des Vaters lag. Versteht ihr, warum Gewissheit so wichtig ist? Ich muss wissen. Ich muss den Willen Gottes kennen. Und dann sagt die Schrift, wenn ich den Willen Gottes kenne und ihn übereinstimmt mit diesem Willen, bete, dann verspricht die Schrift, Gott verspricht, dass er das tun wird. Und selbst wenn du es noch nicht erlebst, wenn du es so noch nicht erfährst, es wird geschehen. Es wird geschehen. Wenn es im Willen Gottes ist. Darum ist es so wichtig, dass wir die Schrift kennen, dass wir sie studieren und wissen, was ist der Wille Gottes. Wir müssen nicht raten und hoffen in dieser Weise, Herr, ich hoffe, das willst du. Er hat uns gesagt, was er will. Wir müssen da nicht spekulieren, es steht da. Und wenn wir in diesem Willen bleiben, mit Zuversicht treten, ich sage immer wieder, diese Abrahamsgeschichte, ich liebe sie so sehr. Er tritt vor Gott mit Zuversicht und sagt, Gott, ich weiß, du wirst das nicht tun. Du wirst jetzt meinen Neffen Lot mit der Familie nicht töten. Ich weiß es. Warum? Du hast es gesagt. Darum kann er mit Gott da im Gebet so feilschen. Mit Zuversicht. Natürlich nicht arrogant. Er beginnt so und kommt immer näher dem Ziel. Aber er macht es. Er kennt den Willen Gottes. Er kennt den Willen Gottes. Und bittet Abraham für sich selbst? Nein. Er bittet für Lot. Geht es um seine Rettung? Nein, es ist die Rettung seines Neffen, seiner Familie. Kein selbstsüchtiges Gebet, kein egoistisches Gebet. Wir haben doch die Liebe Gottes kennengelernt in diesem Brief. Und was ist diese Liebe? Aufopfernd. Sie gibt Schuld auf sich nehmend, zuvorkommend. Das ist Gottes Wille für dich und für mich. Wenn wir darum bitten, wird es uns geben. Ja, In dieser Weise wird er uns geben und wird uns da. Liebe Geschwister, was ist der Wille Gottes für dich und für mich in erster Linie? Darf ich euch das ganz kurz zeigen? Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist der Wille Gottes. Wer mein Wort hört, dem Wort glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist jetzt schon ins Leben übergegangen. Das ist der Wille Gottes. Das steht da. So, das ist die Zuversicht, die wir haben. Wir kennen den Willen Gottes. Geht mit mir in Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 7, ab Vers 37. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern auferwecke am letzten Tag. Was ist der Wille des Vaters? Dass alle, die der Vater dem Sohn gegeben hat, für die er gestorben hat, für die er sein Blut vergossen hat, dass er niemand verliere, richtig? Er wird ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist der Wille des Vaters. Wisst ihr, warum ich euch das lese? Geht mit mir zurück zum ersten Johannesbrief. Ich schneide jetzt nur kurz was an. Ich weiß, die Zeit ist schon wieder vorangeschritten. Und ich zeige euch, was wir als nächstes machen werden, aber ich will trotzdem euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Jetzt macht Johannes Folgendes. Jetzt wendet er dieses Gebet und er zeigt, wenn wir um was bitten, er sagt, okay, Freimütigkeit zu Gott kommen. Wir wissen, in der Freimütigkeit wird uns hören. Dann sagt er, wenn wir wissen, dass er uns hört, wissen wir, wir kriegen das, was wir erbeten haben. Und jetzt macht er ein konkretes Beispiel eines Gebets, von dem wir den Willen Gottes kennen. Und um diesen Willen sollen wir bitten. Und dann sagt er, damit rechnen, dass wir es bekommen, obwohl wir es noch nicht sehen. Und es wird geschehen. Und wisst ihr, um was er bittet? Nicht Gesundheit, nicht um Wohlstand, nicht um was weiß ich, die Dinge, die wir natürlich alle bitten würden. Große Gemeinde und was weiß ich. Und nein, um was bittet er? Lest mal mit mir ab Vers 16, Kapitel 5. Das ist ein konkretes Beispiel für so ein Gebet in dem Willen Gottes und die Verheißung, es wird passieren. Schaut mal mit mir. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten. Merkt ihr, es geht jetzt immer noch ums Gebet. Das heißt, das Thema ändert sich nicht. Nur nebenbei, hier geht es nicht um die Sünde gegen den Heiligen Geist, auch wenn man sofort da gedanklich dabei ist. Jetzt zeigt er praktisch an einem Gebet, dass du sprechen kannst und sollst und damit rechnen, dass Gott es tut wird. Welches Gebet? Du siehst einen Bruder sündigen. Eine Sünde nicht zum Tod. Interessante Aussage. Soll er bitten, also du oder ich, also wenn du einen Bruder sündigen siehst, eine Schwester, dann sollst du für sie bitten. Um welches Gebet geht es hier? Ist das Gebet für mich oder für jemand anderes? Es geht um den Bruder. Wenn du einen Bruder sündigen siehst, welches Gebet ist es nicht? Wenn du sündigst. Johannes sagt nicht, wenn du sündigst, geh ins Gebet und dann bete und Gott wird dir vergeben, wenn du nicht eine Sünde begangen hast, die zum Tode führt. Wenn du eine Sünde begangen hast, die zum Tode führt, brauchst du gar nicht bitten. So wird das gelesen. Und jeder hat Angst, oh, habe ich diese Sünde begangen oder habe ich nicht die Sünde begangen? Und dann hat man die Parallelstelle vom Matthäus-Evangelium, Sünde gegen den Heiligen Geist. Ah, hoffentlich habe ich nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Aber davon ist hier nichts die Rede, davon redet hier gar nicht. Von was redet er? Nicht bitte für dich um Sündevergebung. Das ist ja gar nicht das Gebet hier. Hier ist das Gebet für den Bruder. Denn der ganze Brief atmet was? Welche Theologie, welche Wahrheit? Was macht ein Kind Gottes aus? Er glaubt an Jesus Christus und liebt die Brüder. Und das zeigt sich in deinem Gebetleben. Übrigens, betest du für sie oder gegen sie? Wenn du die Brüder sündigen siehst, gegen dich, bittest du für sie oder gegen sie? Bittest du überhaupt für sie? Herr, bestrafe sie. Lass sie das spüren. Das war stabil. Ich glaube, ChatGPT hat Ja gesagt dazu. Schaut mal, es ist, wenn jemand seinen Bruder, merkt euch das, es geht um seinen Bruder. Um deinen Bruder, um meinen Bruder, meine Schwester im Glauben, Glaubensgeschwister. Das ist erstmal unser. Also nimmt Johannes ein Beispiel für ein Gebet, wo du sicher sein kannst, wenn ich das bete, es wird erfüllt. Das steckt so viel Trost, so viel Frieden für dein und mein Herz. Ich sehe meinen Bruder, meine Schwester sündigen und dann denke ich, oh Mann, jetzt gehen sie verloren, oder? Und dann sagt die Schrift, gibt uns etwas, was dir und mir Frieden gibt. Wenn das dein und mein Bruder ist, dann darfst du beten, sollst du beten. Und dann heißt es, lest mal mit mir, und er wird ihm Leben geben, die nicht zum Tode sündigen. Jetzt ist es so, er wird ihm Leben geben. Was bedeutet das? Hier steht nicht, und er wird ihm ewiges Leben geben. Das steht hier nicht. Wisst ihr warum? Weil der Bruder schon ewiges Leben hat. Wir müssen da präzise sein bei solchen Aussagen der Schrift und das, was die Schrift sagt. Er wird ihn retten, manche Übersetzungen. Was bedeutet? Wir denken immer, retten automatisch ewiges Leben retten, aber das ist nicht wahr. Gott vermag in verschiedenste Art und Weise zu retten. Er vermag dich aus einer Situation zu retten, aus einer Krankheit vermag er dich zu retten. Hat Jesus oft getan. Er hat zum Beispiel 10 Aussätzige gerettet und nur einer hatte ewige Rettung bekommen, oder? Alle wurden gerettet, zeitlich begrenzt, körperlich. Einer, ewiges Leben. Der kam zu ihm und sagt, Herr, bist du allein zurückgekommen? Der Herr vermag auf verschiedenste Art und Weise uns zu retten, weil er ein Rettergott ist, besonders aber der Gläubigen. Auf eine andere Art und Weise, auf eine besondere Art und Weise, nämlich eine ewige Rettung. Das heißt, wenn du einen Bruder sündigen siehst, sagt die Schrift, bete für ihn und der Herr wird ihn rausholen aus dem Umstand, aus der Sünde und wird ihn retten daraus. Er wird ihn befreien. Er wird es wenden. Eine herrliche Verheißung, oder? Wer wird es tun? Und er wird ihm Leben geben. Wer wird ihm Leben geben? Der Bruder? Der Herr. Der Herr wird ihm Leben geben. Wenn du bittest für ihn, dann sagt die Schrift, der Herr wird es tun. Jetzt nochmal, im Kontext dessen, was wir bis jetzt gelesen haben. Warum wird es der Herr tun? Das ist der Blankoscheck. Der Herr sagt, ich fülle dir aus, guck nach dem Bruder, der sündigt. Und wenn du einen Sündigen siehst, füll das hinein, dass ich ihn rette und ich werde es tun. Ich verspreche, ich werde es tun. Wisst ihr, warum das so ist? Weil das der Wille des Herrn ist. Warum weiß ich das? Weil der Herr will, dass nicht einer verloren geht. Dass kein Schaf verloren geht. Er hat versprochen, ich verliere niemanden. Mein Vater will, dass ich alle auferwecke. Das ist sein Wille. Ich und mein Vater, wir sind eins. Wir werden niemanden verlieren. Das ist sein Wille. Wenn aber das mein und dein Bruder ist und der Herr will, dass er gerettet wird, wird er gerettet werden? Ja. Will der Herr, dass wir für ihn beten? Ja. Der Herr will doch das ihn retten. Dann wird er doch das tun, er braucht doch mich nicht. Doch, er will dich. Er will, dass du betest. Abgesehen nur aus dem Grund, dass du Augen dafür bekommst, was er tut. Dass du Liebe bekommst für deine Geschwister und für die einsetzt. Denn das ist, was Gott tut. Das ist, was der Herr tut. Dass du Gebetserhörung erlebst, die wahrhaft ist. Und dass du Freude ins Herz bekommst, der Herr hört mein Gebet. Der Herr nimmt dich und mich in sein Heilshandeln mit hinein, indem er dir sein Gebet aufs Herz legt und dir sogar Gebetserhörung schenkt. Fragt die Glaubensmänner, fragt eure Geschwister, die für andere gebetet haben, dass die gerettet werden und wenn sie die Rettung erleben, was das für eine Freude ist. Diese Freude ist übrigens größer, als wenn jemand gesund wird. Diese Freude ist mehr, wenn jemand eine Wohnung kriegt oder einen Partner. Es ist eine Freude, die kannst du nicht beschreiben, ein Glück. Das ist unbeschreiblich, wenn jemand zum lebendigen Glauben kommt oder wenn jemand aus der Not der Sünde herausgerettet wird. Man erlebt das Wirken Gottes in einer besonderen Art und Weise. Das übersteigt die irdische Freude. Also sagt Johannes, wenn wir also einen Bruder sündigen sehen, sollen wir für ihn beten. Und dann sagt er, die nicht zum Tode ist. Jetzt, liebe Geschwister, welche Sünde führt nicht zum Tod? Ganz ehrlich, welche? Gibt es Sünden, wo man sagt, die sind nicht schlimm? Was sagt die Schrift denn? Der Sündelohn ist der Tod. Welche Sündelohn ist der Tod? Gibt es Ausnahmen? Nein. Es gibt keine einzige Sünde, die nicht zum Tod führt. Johannes, was hast du da geschrieben? Stimmt die Schrift nicht. Wenn die Schrift sagt, der Sündelohn ist der Tod, dann gibt es keine einzige Sünde, die nicht zum Tode führt. Jede Sünde führt zum Tod. Wie kann aber Johannes schreiben, es gibt eine Sünde nicht zum Tod und eine Sünde, die zum Tod ist? Welche Sünden führen nicht zum Tod? Könnt ihr das beantworten? Alle Sünden, die in Christus Jesus vergeben sind. Diese Sünden führen nicht zum Tod. Alle Sünden führen zum Tod, es sei denn, sie sind in Jesus Christus vergeben. Das sind Sünden, die nicht zum Tod führen. Übrigens, in diesen Sünden leben wir. Lest mir mit mir Vers 17. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Merkt ihr? Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und Sünden, die nicht zum Tod ist. Warum? Nochmal, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Aber es gibt Sünden, wir tun die Ungerechtigkeit und die führen nicht zum Tod. Aus einem einzigen Grund, weil sie uns vergeben sind. Darum heißt es, wenn du einen Bruder sündigen siehst, wisst ihr, warum diese Sünde nicht zum Tod für ihn ist? Weil es ja mein Bruder, die Sünden vergeben sind. Hier bete ich nicht, oh Herr, rette ihn und schenke ihm ewiges Leben. Ich bitte ihn, Herr, rette ihn aus dieser Knechtschaft. Herr, rette ihn von diesem Seilstrick. Herr, rette ihn von dieser Sucht. Herr, rette ihn von dieser Verfehlung. Herr, rette ihn von dem, dass er gerade wegläuft. Wie auch immer, Herr, bitte, hol dieses Schaf zurück. Versteht ihr? Diese Sünde wird vergeben. Warum? Weil Jesus ja für seine Schafe gestorben ist. Könnt ihr mir folgen? Könnt ihr der Schrift folgen? Darum geht es hier. Und dafür sollen wir bitten. Und nochmal, ich muss den Willen Gottes kennen. Darum ist Heilsgewissheit so wichtig. Ich muss wissen, dass denjenigen, denen die Schuld vergeben sind, der Jesus Christus sich für sie verpflichtet hat, dass er sie versiegelt hat, dass sie nie verloren gehen. Nur darum sind sie ihre Schuld und ihre Sünden auch vergeben. Und darum kann ich auch für sie bitten und sie werden gerettet werden. Hast du Verwandte, hast du Freunde, hast du Familienangehörige in so einer Situation? Bittest du in Zuversicht? Auf Hoffnung hin, auf die Gewissheit, dass wenn sie Kinder Gottes sind, ihre Schuld vergeben ist, auch diese, und dass sie vergeben wird, dass diese Zuversicht brauchen wir. Herr, bitte rette, ich weiß aber überhaupt nicht, naja, der Herr weiß es ja. Das ist keine Zuversicht. So hat Georg Müller nicht gebetet übrigens. So nicht. Und nochmal wichtig, Brüder, es sei denn, und jetzt kommt's. Darf ich das noch kurz zeigen? Es sei denn, das sind ja gar keine Brüder. Denn er sagt, es sei denn, es ist eine Sünde zum Tod. Für die nicht bitten. Nochmal, welche Sünde ist zum Tod, welche Sünde nicht zum Tod? Ab wann ist die Sünde schon dann zum Tod? Wenn jetzt ich einen Bruder sündigen sehe und sage, eine Sünde, oh, jetzt hat er geraucht. Das war's. Sünde zum Tod. Süddeutschland, Norddeutschland, er hat ein Gläsle getrunken. Sünde zum Tod, das war's. Für die anderen das, für die anderen das. Jeder definiert dann die Sünde zum Tod. Oder dann halt die Sünde gegen den Heiligen Geist, aber dann wieder schwierig. Ab wann weiß ich, dass er die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat? Ab wann, versteht ihr, ab wann bete ich für meinen Bruder und sage, ja, Herr, das funktioniert nicht. Das ist alles Willkür. Es gibt nur eine Sünde, die nicht vergeben wird. Andersrum, es gibt eine Sünde, die der Mensch begeht und er darum nicht gerettet werden kann. Es gibt nur eine Sünde. Und wisst ihr, welche Sünde es ist? Er lehnt den Retter ab. Er lehnt den Erlöser ab. Denn dann hat er keine Vergebung für all die Ungerechtigkeiten. Johannes sagt nicht, da ist einer, dein Bruder. Und jetzt haben wir aus dem Kontext vom Johannesbrief gelernt, dass das viele sind, die sind von uns ausgegangen, sie waren ja gar nicht von uns, oder? Haben sich alle Brüder genannt? Natürlich. Aber was haben sie alle getan, was sie zu Antichristen gemacht hat? Sie haben alle angefangen, den Herrn zu verleugnen. Seine Menschwerdung, seine Erlösung, sein Fleischwerden, all das. Und sind weitergegangen. Und Johannes sagt, das ist nicht die Wahrheit. Und jetzt sagt Johannes, und das ist unser Kontext, wenn jemand, dein Bruder sündigt, bitte ihn, der Herr will ihn retten, es sei denn, Er lehnt Jesus Christus als im Fleisch gekommen, für seine Sünden gestorbenen und auferstanden ab. Für die brauchst du nicht bitten. Er ist verstrickt in Situationen, er ist verstrickt in Dingen und du kannst nicht für ihn bitten, sag, oh Herr, helf ihm dabei. Der Herr sagt, weil die Grundlage für die Erhörung nicht da ist, nämlich die Vergebung der Schuld in Jesus Christus. Denn das ist abgelehnt. Übrigens, das bedeutet ja nie wieder für ihn bitten. Für was bitten wir dann? Herr, mach ihn zu meinem Bruder. Wir bitten, dass er zum Glauben kommt. Wir bitten, dass er Jesus Christus annimmt und erkennt. Darum bitten wir. Johannes redet hier nicht vom Gebet meines Bruders, dass er ewiges Leben bekommt. Er bittet für meinen Bruder und meine Schwester, die in Sünden verstrickt sind. Aber er sagt, ach, du brauchst nicht glauben, dass du für einen, der Jesus abgelehnt hat, bittest, der Herr soll ihn da aus diesen Sachen rausholen. Er braucht erstmal was? Christus. Er braucht Christus. Das ist, was er hier deutlich macht. Du kannst nicht mit Freimut, mit Gewissheit bitten, dass er einen Bruder retten wird, der aber Jesus ablehnt. Du kannst keine Freimut dafür haben, denn du kennst den Willen Gottes. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Du kennst den Willen Gottes, dass nur in Jesus Vergebung ist, dass der Vater einen nur in Christus annimmt. Nur da ist Vergebung, nur das, du kennst den Willen Gottes. Also kannst du nicht mit Freimut für einen Ungläubigen bitten, der Herr soll in seinem Leben eingreifen, ihm helfen. Du kannst nicht mit Gewissheit sagen, oh Herr, rette, hilf ihm, wenn er nicht in Christus ist. Denn da gilt der Blankoscheck nicht. Gilt nur in Christus. Nur da. Und darum sagt er, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Welche Sünde ist nicht zum Tod in Christus Jesus? Ich lese euch eine Stelle vor. Dann dürft ihr euch 2 Wochen erholen. Oder darüber nachdenken. Erst Johannes Kapitel 16. Und wir werden das nach Pfingsten wieder vertiefen, dass diese Wahrheit klarer ist. Johannes 16, lest mit mir ab, Vers 8. Jesus sagt, und wenn er gekommen ist, er redet vom Heiligen Geist, wird er die Welt überführen von der Sünde und von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Das ist das, was der Geist tun wird, durch die Apostel, und dann sagt er Vers 9, von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von der Gerechtigkeit, und sagt er, weil ich zum Vater gehe. Aber von was wird der Geist zeigen? Von welcher Sünde? Weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Ich möchte, dass ihr das so versteht. Es ist nicht so, welche Sünde tue ich, und dann wird sie mir nicht vergeben. Jede Sünde, die du tust, wird dir nicht vergeben. Es sei denn, du hast Christus. Wenn du aber Jesus nicht hast, dann ist jede Sünde für dich zum Tod, denn sie wird dir nicht vergeben. Das ist das Evangelium. Darum geht's. Und deswegen sagt Johannes, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann hab Freimut, tritt mit Freimütigkeit, mit Gewissheit von dem Thron der Gnade und bitte für ihn und Gott wird ihn retten. Er wird ihn wieder aufrichten, er wird ihm Leben geben. Warum? Weil wir wissen, dass es der Wille Gottes ist. Das hat er gesagt. Er will nicht, dass seine Kinder darin verstrickt sind. Er will nicht, dass sie verloren gehen. Er wird sie retten. Er wird die Rettung vollenden. Er wird sie zu Ende bringen. Dann hat er versprochen. Egal, wie weit sie sich entfernt haben, er wird sie zurückholen. Bittet drum und lebt so, dass es passiert ist. Gewaltig, oder? Eine Herausforderung für uns, so einen Glauben zu haben. Würden wir nur den Glauben und den Senf das haben, wissen, zu was Gott fähig ist, der Herr allen Fleisches, würden wir nicht zweifeln, dass er es tun kann. Aber siehst du jemanden, der sündigt und die Sünde wird nicht vergeben? Welche? Ja, nicht im Glauben an Jesus Christus, nicht den Herrn angenommen, im Gegenteil, ihm verleugnen. Dann brauchst du nicht dafür bitten. Nein, wird nicht passieren. Hier geht es auch nicht darum, nie wieder für Menschen glauben. Nein, darum geht es nicht. Für Menschen bitten. So, ich habe Glauben gesagt, gell? Nie für Menschen, und jetzt haben sie Sünde begangen, jetzt da brauchen wir gar nicht für sie bitten, weil jetzt sind sie ja ewig verloren. Nein, davon redet der Text, das steckt nicht. Sondern ich weiß, Kinder Gottes sind sicher. Versteht ihr? Das ist das Thema des ganzen Briefes. Kinder Gottes sind sicher. Und der vermag auch uns in unseren Verstrickungen, Verfehlungen und Abwandlungen zurückbringen auf zurückzubringen, zu sich selbst, wieder auf die Spur zu bringen. Und dafür sollen wir beten. Und er wird es tun, weil das sein Wille ist. Sicherheit, Gewissheit, wir haben ewiges Leben. Es sei denn, wir haben Christus nicht. Dann ist es nicht sicher. Ich hoffe, ihr spürt das ab, was Johannes hier uns zu sagen hat. Das ist eine wirklich praktische Anwendung. Die Heilsgewissheit hat eine Auswirkung auf dein Gebetsleben. Und schaut mal, wisst ihr, warum Johannes dieses Gebet anführt? Weil das ein aufopferndes Gebet ist. Versteht ihr? Er bittet hier nicht für sich. Er macht ein Beispiel. Kein selbstsüchtiges Gebet. Das ist ein Gebet für meinen Bruder. Denn das ist der Wille Gottes, dass wir füreinander einstehen. Und nicht, Herr, hilf mir, mach bei mir, mach für mich. Für ihn. Das hört der Herr gerne, wenn wir füreinander beten. Das hört er so gerne. Deswegen sagt der Apostel Paulus immer wieder, betet für mich. Weil er weiß, der Herr hört es gerne, wenn Geschwister füreinander beten. Ermutige ich euch, für eure Liebsten, für eure Geschwister, für eure Familienangehörige, Freunde, die in Jesus Christus sind, betet für sie und hofft in der Weise, im Vertrauen auf Jesus Christus. Er wird keinen verlieren, er wird sie verlieren. Dann werdet ihr auch Ruhe darin finden. Herrliche Nachricht, oder? Eine gute Nachricht. Also für mich wunderbar. Amen.